ARD Sounds.
Zum ersten Mal seit der Waffenruhe. Iran und Israel greifen sich an.
WM-Trikots werden immer teurer. Sind Fake-Trikots eine Alternative?
Und Handy am Steuer. Wie verbreitet und gefährlich das ist.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, hier sind Tanja Hausstetter und Philipp Lacomi für euch. Wir haben heute Dienstag, den 9. Juni.
Guten Morgen auch von mir. Und wir starten mit dem Konflikt im Nahen Osten. Der Iran und Israel haben sich nämlich das erste Mal seit der Waffenruhe im April wieder angegriffen. Wir haben euch ja gestern schon in unseren Kurznachrichten davon erzählt. Weil der Konflikt aber ziemlich kompliziert ist, wollen wir ihn jetzt für euch nochmal aufdröseln und auch direkt schauen, was das für uns in Deutschland denn so bedeutet.
Nochmal kurz für den Hintergrund, was ist genau passiert? In der Nacht von Sonntag auf Montag hat Iran Raketen auf Israel abgefeuert und Israel wiederum hat dann im Gegenzug nach eigenen Angaben Ziele im Iran angegriffen. In Israel sind Millionen Menschen in die Schutzräume geflüchtet. Für diese Frau in Tel Aviv ist das fast schon Alltag.
Es ist frustrierend, dass es eine Routine für uns geworden ist. In der Nachbarschaft spekulieren wir, wie lange es gehen wird, was passieren wird.
Die Menschen haben Angst. Ein ähnliches Bild auch bei einer Frau im Iran. Dort haben die Menschen keine offiziellen Schutzbunker.
Ich bin sehr, sehr besorgt. Ich möchte überhaupt keinen Krieg. Ich wünsche mir, dass dieser Krieg so schnell wie möglich endet.
Die Frage ist ja, warum hat der Iran Israel jetzt gerade angegriffen? Die iranischen Revolutionsgarden sagen dazu, sie haben Israel attackiert, weil sich Israel nicht an die Waffenruhe gehalten hätte. Israelische Truppen haben nämlich in der letzten Zeit immer wieder Ziele im Libanon angegriffen. Und die vereinbarte Waffenruhe gilt ja nicht nur für Israel und den Iran, sondern eben auch für den Libanon.
Ja, wichtig ist dabei zu benennen, dass Israel nicht den Staat Libanon bekämpft, sondern die islamistische Hisbollah-Miliz dort. Die greift nämlich Israel immer wieder an, zum Beispiel mit Drohnen und wird vom Iran unterstützt. Also da schließt sich dann sozusagen der Kreis. Was man auch dazu sagen muss, die Zivilbevölkerung im Libanon leidet natürlich trotzdem sehr unter den Angriffen Israels.
Ja, und gestern Mittag gab es dann so ein erstes vorsichtiges Aufatmen. Israel und der Iran haben nämlich beide gesagt, dass sie ihre Angriffe erstmal einstellen. Offenbar, weil US-Präsident Trump da Druck gemacht hat. Er hat beide Seiten dazu aufgefordert, die Angriffe sofort einzustellen. Trump sagt nämlich, dass er kurz vor einem Deal mit dem Iran steht und die Verhandlungen über ein Ende des Konflikts, die müssten jetzt unbedingt weitergehen. Deswegen darf das nicht eskalieren.
Trump soll sogar in der Nacht von Sonntag auf Montag, also bevor es diese Vergeltungsschläge von Israel gab, den israelischen Premierminister Netanyahu angerufen haben. Den hat er dann offenbar aufgefordert, nicht auf die Angriffe des Iran zu reagieren, damit die Lage nicht eskaliert. Hat dann nicht geklappt. Und der Iran bezweifelt, dass die israelischen Angriffe nicht mit den USA abgestimmt waren. Also ihr merkt, es ist so ein bisschen Misstrauen auf allen Seiten.
Ja, bis jetzt halten sich Israel und Iran daran, sich nicht gegenseitig anzugreifen. Zumindest jetzt Stand, Dienstagmorgen 5 Uhr. Ob das so bleibt, ist aber unklar. Beide Seiten haben sich nämlich schon mit noch härteren Angriffen bedroht.
Und vor allem geht das israelische Militär im Libanon weiter gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz vor. Nach libanesischen Angaben wurden im Süden des Landes 5 Menschen getötet. Für den Fall, dass auch Ziele rund um die libanesische Hauptstadt Beirut attackiert werden, hat der Iran mit neuen Angriffen auf Israel gedroht.
Ja, und was für Auswirkungen hat die Eskalation jetzt hier für uns? Also für Deutschland und Europa geht es vor allem um wirtschaftliche Folgen. Die Unsicherheit jetzt nochmal durch die Eskalation hat gestern wieder die Ölpreise nach oben getrieben. Und, das kennen wir ja auch schon, könnten wir dann langfristig auch wieder beim Tanken und bei den Energiepreisen spüren?
Wie sich die Preise entwickeln, kann man jetzt nicht seriös sagen. Dafür verändert sich die Lage einfach immer wieder viel zu schnell. Müssen wir weiter beobachten. Zusammenfassend können wir aber sagen, das alles sieht gerade eher nach einem Luftholen aus als nach Frieden.
Ja, und wenn ihr mehr zu der Situation im Nahen Osten wissen wollt, schaut doch einfach bei unseren Kolleginnen und Kollegen von tagesschau.de vorbei. Da gibt es aktuelle Infos.
Unsere Kurznachrichten.
Es wird erstmal kein gemeinsames Kampfflugzeug von Deutschland und Frankreich geben. Eigentlich war der Plan, in dem Rüstungsprojekt FCAS rund 100 Milliarden Euro zu investieren, um eben zusammen einen Kampfjet zu bauen. Kanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron haben gesagt, dass die beiden Hersteller Dassault und Airbus bei den Plänen nicht auf einen Nenner gekommen sind. Bei anderen Techniksystemen im Rüstungsbereich wollen Deutschland und Frankreich aber weiter zusammenarbeiten.
Gestern hat es in Reutlingen in Baden-Württemberg einen großflächigen Stromausfall gegeben und die Ermittler gehen da aktuell von einer Brandstiftung aus. In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte nämlich ein Umspannwerk gebrannt, deshalb hatten knapp 30.000 Menschen keinen Strom, genau wie zum Beispiel auch Krankenhäuser, Ampeln und Firmen. Jetzt ermitteln in Baden-Württemberg der Staatsschutz und das Landeskriminalamt. Gestern Abend zumindest schon mal gute Nachricht, hatten die meisten privaten Haushalte wieder Strom, gewerbliche Kunden und Industriegebiete aber noch nicht.
Noch eine gute Nachricht, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist in ihrem WM-Quartier in den USA angekommen, in Winston-Salem in North Carolina. Und bei der ersten öffentlichen Trainingseinheit ist auch Manuel Neuer nach seiner Wadenverletzung jetzt wieder ins Training eingestiegen. Das erste Gruppenspiel der deutschen Mannschaft ist dann am Sonntag in Houston und zwar gegen Curaçao.
Ja, übermorgen ist es dann soweit. Also am Donnerstag, da startet die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Ich höre deinen authentischen Jubel schon.
Ja, ich freue mich ja mit der Welt.
Ja, hören wir mal, wie es anderen so geht. Magda aus unserem 15-Minuten-Team hat sich nämlich mal in Potsdam umgehört, ob die Leute da denn schon Bock auf die WM haben.
Naja, so halb vielleicht. Ja, jetzt noch eine richtig drin. Ich habe noch keine Deutschlandfahne in meinem Auto dran.
Also ich muss sagen, man bekommt nicht ganz so viel mit, aber natürlich mit der WM-Vorbereitung ein bisschen. Ich spiele selber auch Fußball, dementsprechend sollte ich da schon besser informiert sein. Ich stecke auch den einen oder anderen vielleicht noch an.
Noch bin ich nicht im Fieber, nein.
Ach, das lief wahrscheinlich an dem Austragungsort oder die drei Austragungsorte. Und irgendwie ist die Begeisterung nicht mehr so groß, wie sie mal war.
Ja, was ich trotzdem festgestellt habe, man sieht schon einige Leute mit Trikots rumlaufen.
Ja, habe ich noch nicht.
Ja, doch, in Halle waren da auf jeden Fall schon ein paar unterwegs. Natürlich auch mit ein paar alten Trikots, aber ich habe auch schon neue gesehen. Mhm. Und habe gestern nochmal nachgeguckt, das Original Deutschland-Trikot, also ist tatsächlich das, mit dem die Profis spielen, atmungsaktiv, irgendwie wie eine zweite Haut wahrscheinlich von Adidas, kostet 150 Euro.
Boah.
Ist ordentlich eine Ansage, finde ich.
Ja.
Und selbst die Fanversion, was dann sozusagen ein bisschen einfacherer Stoff ist, kostet noch 100 Euro.
Ja, und auch für Kinder 75 Euro finde ich persönlich jetzt sau teuer. Also wenn solche großen Turniere wie die WM sind, ne, dann machen die ganzen Fanartikelhersteller, die machen richtig Kohle. Die Trikots sind in der Produktion nämlich viel, viel günstiger als die 100 bis 150 Euro, die du da gerade gesagt hast. Es gibt Schätzungen von Marketing-Experten, dass Adidas pro 100 Euro Trikot so um die 20 Euro Gewinn macht.
Viele denken sich bei den Trikotpreisen, ja, dann hole ich mir halt ein Fake-Trikot. Kann man zum Beispiel im Internet machen oder auch in einigen Urlaubsorten kaufen. In der Türkei zum Beispiel. Ich erinnere mich auch sehr gut an einen Urlaub in Bulgarien, wo es dann wirklich so komplette Läden einfach voll mit massig gefälschten Trikots gab.
Ja, da gibt es sogar Zahlen zu. Eine Umfrage hat gezeigt, fast jeder Fünfte in Deutschland hat schon mal ein gefälschtes Fußballtrikot gekauft. Und wenn man sich die im Internet besorgt, wie du ja gerade auch gesagt hast, kann es aber sein, dass die Trikots es nicht durch den Zoll schaffen und dann auch einkassiert werden. Passiert genauso nämlich gerade vermehrt in Frankreich. Da wurden innerhalb von 5 Tagen fast 2.300 gefälschte Fußballtrikots abgefangen.
Gerade auch den Sportartikelherstellern ist dieses ganze Fake-Geschäft natürlich ein Dorn im Auge, weil sie selbst ihre teuren Trikots dann nicht mehr so gut loswerden. Es gibt Schätzungen, dass gefälschte Sportartikel in der EU jährlich rund 850 Millionen Euro Schaden verursachen. Ungefähr ein Zehntel von dem, was die Branche so umsetzt. Und Deutschland ist da wohl besonders betroffen.
Ihr macht euch übrigens nicht strafbar, wenn ihr ein Fake-Trikot für den privaten Gebrauch kauft. Aber man würde dann irgendwie die Produktpiraterie natürlich unterstützen.
Jetzt stellt sich noch so ein bisschen die Frage nach der Qualität. Unsere Kollegen von der ARD-Verbraucherredaktion haben sich 2 Fake-Trikots mal genauer angeschaut. Eins für 20 Euro und eins für 66 Euro im Internet bestellt und die getragen, gewaschen und so weiter, was man mit Trikots so macht. Und zwar immer im Vergleich mit den Originaltrikots.
Das Ergebnis ist jetzt wenig überraschend. Die Qualität der Fake-Trikots ist schlechter. Die Sterne über dem Logo, die haben sich nach 20 Mal waschen abgelöst, so ein bisschen. Das war aber wohl auch bei dem originalen Trikot der Fall. Und da hat Adidas dann gesagt, das ist selten, kann aber mal vorkommen. Und bei den gefälschten Trikots haben sich nach 20 Wäschen die Farben etwas gelöst und dann irgendwie auch so ein bisschen miteinander vermischt. Das Trikot sah also so verwaschen aus.
Grundsätzlich ging es auch um die Frage, erkennt man die Fakes eigentlich? Häufig sind zum Beispiel die Nähte dann nicht in der gleichen Farbe wie der Stoff, weshalb man das Trikot ganz gut vom Original unterscheiden kann. Aber klar, auch bei den Fakes gibt es komplett unterschiedliche Qualität. Manche sehen täuschend echt aus, andere sind halt so richtig Billo nachgestellt. Ja. Ich erinnere mich bei mir selbst an ein Trikot von Michael Ballack, ein Bayer Leverkusen Trikot, als ich ganz klein war, und der Stoff war wirklich so ganz seltsam plastikmäßig auf der Haut. Also das hat man so wirklich
drei
sofort
Kilometer
gesehen.
Entfernt schon gesehen, ja. Genau. Ein Punkt ist noch wichtig, gerade jetzt warnen die Verbraucherzentralen auch vor Fake-Trikots-Shops, wo man dann bestellt, dann überweist ihr Geld und dann kriegt ihr aber keine Ware. Die haben für diesen Zweck extra einen Online-Fake-Shop-Finder gemacht. Also, falls ihr mal nicht sicher seid, ob ihr gerade auf so zwielichtigen Seiten unterwegs seid, könnt ihr das nochmal checken dort. Den Link packen wir euch in die Folgenbeschreibung.
Wenn ihr mit dem Fahrrad oder dem Auto unterwegs seid, habt ihr dann manchmal das Handy in der Hand? Dann kann euch Folgendes passieren.
Guten Tag, wir führen eine Verkehrskontrolle durch. Und die Kollegen, die dort vorne stehen, haben sie beanstandet, dass sie ein Handy in der Hand hatten.
Haben sie beanstandet? Finde ich auch nicht schlecht, die Formulierung. Das war ein Polizist aus Heide in Schleswig-Holstein. Und nicht nur da ist viel zu tun in Sachen Handy in der Hand. Klar, also eigentlich wissen wir das ja alle, dass Handy am Steuer super gefährlich ist und natürlich auch verboten. Aber irgendwie macht man es dann halt doch immer.
Eine neue Untersuchung des ADAC belegt das auch mit Zahlen und zeigt, wie verbreitet das tatsächlich ist. Handy am Steuer oder auf dem Fahrrad ist in deutschen Städten ja durchaus ein Ding, kann man sagen.
Der ADAC hat sich das in 5 Städten mal genauer angeschaut, nämlich in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln und München. Und insgesamt über 9000 Autofahrer und auch etwas mehr als 9000 Radfahrer inklusive E-Bike und E-Scooter beobachtet.
Das Ergebnis, 2,7% der Autofahrer hatten beim Vorbeifahren das Handy in der Hand, also jeder 37. Fahrer, den sie beobachtet haben, und 1,4% der Radfahrer nutzten das Smartphone, also ungefähr halb so viel wie bei den Autofahrern. Das sind natürlich nur die, muss man sagen, die sie wirklich mit Handy beobachtet haben. Kann sein, dass derjenige dann irgendwie 2 Sekunden später das Handy gezückt hat und eine Nachricht geschrieben hat. Also vielleicht ist die Dunkelziffer deutlich höher.
Wahrscheinlich. Wichtig, es geht dabei meistens nicht ums Telefonieren, also so am Ohr halten oder so. Die meisten haben das Smartphone einfach so in der Hand gehalten. Also die haben gelesen, getippt oder irgendwie gescrollt. Und wenn man die Zahlen jetzt auf das gesamte Verkehrsaufkommen in Deutschland hochrechnet, wären das etwa 1 Milliarde Handyverstöße im Jahr.
Warum ist das eigentlich so gefährlich? Könnte man sich jetzt fragen, nur mal kurz gucken, ob eine Nachricht gekommen ist. Ist jetzt nicht die Welt, aber wenn wir es uns ganz konkret vorstellen, beziehungsweise mal ausrechnen, bei 50 km/h, also schon allein bei Stadttempo, legt ein Auto in 2 Sekunden 28 Meter zurück.
Wahnsinn, ja.
Und in dieser Zeit blendet man die Umgebung weitestgehend aus, wenn man aufs Handy guckt, und dann fährst du halt 28 Meter oder auch deutlich mehr, weil wenn, dann guckt man wahrscheinlich nicht nur 2 Sekunden aufs Handy, fährst du quasi blind.
Offizielle Statistiken sprechen von rund 8700 Unfällen mit Personenschaden pro Jahr, bei denen Ablenkung eine Rolle spielt. Also dazu gehört dann ja auch das Handy am Steuer, und Fachleute gehen davon aus, dass die Dunkelziffer auch da deutlich höher ist, weil nicht immer kann da ganz genau sauber erfasst werden, ob jemand vielleicht aufs Smartphone geschaut hat und dadurch der Unfall zustande gekommen ist.
Was wird jetzt dagegen getan? Klar, es wird aufgeklärt, zum Beispiel mit großen Plakaten, kennt man vielleicht so ein bisschen von der Landstraße, wo dann so Todesanzeigen drauf sind, immer so ein bisschen drastisch. Und daneben ein Smartphone und die Aufschrift Tipp, Tipp, Tod zum Beispiel gibt's. Aber der ADAC fordert auch noch schärfere Maßnahmen.
Genau, mehr Kontrollen, um die Verstöße wirklich ahnden zu können. Dann sollte es laut ADAC mehr Handyblitzer geben. Also so Kamerasysteme, die zum Beispiel von Autobahnbrücken aus erkennen, ob jemand jetzt ein Handy in der Hand hat. Das wird dann durch eine Software ausgewertet und dann kriegt man wie beim anderen Blitzer, wenn man zu schnell fährt oder so, einfach einen Brief.
Ja, wer erwischt wird beim Autofahren mit Smartphone, muss übrigens mindestens 100 Euro Bußgeld bezahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg. Bei Fahrradfahrern gibt es 55 Euro Verwarngeld. Das Interessante ist übrigens, der ADAC hat eine Umfrage gemacht zu den Handyblitzern, und in Deutschland spricht sich eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung für solche Systeme aus.
Die geforderten Handyblitzer stehen in Deutschland, aber muss man sagen, jetzt noch ganz am Anfang. In einem Pilotprojekt wurden sie in Trier und Mainz getestet. Rheinland-Pfalz hat inzwischen als erstes Bundesland eine Rechtsgrundlage dafür geschaffen und seit 2025 die ersten Geräte regulär auch im Einsatz. Aber von einer flächendeckenden Nutzung in ganz Deutschland, da sind wir noch sehr, sehr weit entfernt.
Ja, weil es natürlich auch eine Debatte dazu gibt. Also die Idee klingt erstmal einfach mehr Kontrolle, aber es stellt sich schon die Frage, darf der Staat Autofahrer permanent überwachen, um Handyverstöße zu erkennen? Ist so ein bisschen die Frage, wie das weitergeht und wie das auch diskutiert wird noch. Ist es eine gute Idee, Millionen und Milliarden an Steuergeldern auszugeben für neue Opernhäuser? Darüber haben wir gestern gesprochen, genauer gesagt darüber, dass Düsseldorf die Notbremse gezogen hat und einen Opernneubau absagt, weil der Stadt das Geld ausgeht.
Ja, und viele von euch haben uns geschrieben, was sie von solchen Prestigeprojekten halten. Ja, und da waren jetzt keine Opernhasser unter euch dabei, aber viele befürchten einfach, dass da viel Geld in Konzerthäuser versenkt wird, das irgendwie an anderer Stelle besser aufgehoben wäre. Sagt zum Beispiel auch Andrea aus Hannover.
Im Hinblick auf die Sparmaßnahmen finde ich es sinnvoller, in Schulen, Bildung und Sporteinrichtungen und Vereine zu investieren, damit später auch überhaupt noch Leute da sind, die sich die Eintrittsgelder für diese Opern leisten können.
Ja, ist ein Punkt.
Und dann haben wir noch eine Nachricht von Aini bekommen. Aini findet es wichtig, dass Kulturhäuser erneuert oder auch neu gebaut werden und schreibt uns auf Spotify dazu. Nur dadurch lassen sich auch niederschwellige Angebote erweitern, um kulturelle Bildung in alle Gesellschafts-, Alters- und Einkommensschichten zu tragen.
Vielen Dank euch auf jeden Fall für all die Rückmeldungen. Freuen wir uns immer sehr, Tua.
Gerne immer mehr davon. Lob, Kritik, Vorschläge. Wir sind für fast alles zu haben.
Euch jetzt noch einen schönen Dienstag und bis morgen.
Ja, macht's gut. Bis dann.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.